Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ja, ich darf wieder predigen. Ich bin beim letzten Mal anscheinend ganz gut angekommen. Und das motiviert dann natürlich, dass ich da jetzt widerstehen darf und wieder predigen darf. Und ich muss sagen, es ist wie immer einfach ein Segen und ein Fluch zugleich. Manchmal ist es einfach richtig schlecht, wenn man schlecht sieht. Aber heute ist wieder so super, weil auch wenn es euch nicht taugt, ich sehe es nicht. es ist mir eine echte Ehre, dass ich die erste Predigt in der Fastenzeit machen darf. Es ist ja meine erste Fastenzeit als wirklich gläubiger Mensch. Ja. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin der David, bin 20 Jahre alt, habe mich letztes Jahr bekehrt und taufen lassen, mache gerade Dynamis College und darf, wie gesagt, da einen Dienstbereich machen. Und da ist der Tobi auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, wir vertrauen dir, wenn du predigen magst, predig, und ich stehe da. Ja, fangen wir gleich an. Kurzer Recap zu dem, was wir eben gemacht haben. Heute geht es wieder um Out of the Dark into the Light, und mit der Predigtserie haben wir gestartet vor 2 Wochen. Und da haben wir uns eben die Silvia und der Tobi mitgenommen durch die ersten 2 Kapitel des Johannesbriefes. Und da würde ich gerne noch mal kurz wiederholen, was der Tobi da genau dazu gesagt hat. Der Tobi hat über das Leben im Licht Gottes gesprochen und das eben echte Gemeinschaft mit Gott und echte Gemeinschaft miteinander bedeutet. Ich glaube, genau, das sehen wir es. Und er hat eben diesen Fahrplan skizziert, wie man sehen, und eben diese Säulen erstellt, die eben das Leben im Licht Gottes kennzeichnen. Und so haben wir eben folglich eben erstens Sünde in unserem Leben ausräumen. Wir sollen einander lieben, die Welt als nicht für wichtig nehmen und bleiben. Wir sollen bleiben im Heiligen Geist, bleiben in der Botschaft, bleiben in Jesus und im Vater und bleiben im Willen Gottes. Das heißt, wir sollen gehorsam sein. Und genau da machen wir heute weiter. In der Neues Leben Studienbibel, die ich zu meinem 20. Geburtstag geschenkt gekriegt habe von meiner Verlobten, steht unter anderem, dass eben der Brief, der wird halt da drin unterteilt in 3 Abschnitte. Zum einen Gottes Licht, Gottes Liebe und Gottes Leben. Und ich spreche heute über den Abschnitt Gottes Liebe. Schnitzig, ich weiß, aber einfach in der Vorbereitung von dem Ganzen habe ich ein bisschen überlegt und habe mir so gedacht, so, hey, ist uns eigentlich bewusst, was es heißt, Gottes Liebe? Und da ist mir, beziehungsweise habe ich einfach ein bisschen an mich selber denken müssen und habe schmunzeln dürfen, weil meistens, wenn ich bete, passiert es mir, dass ich in meinen Gebeten abdrifte, in meinen Gedanken halt, ich drifte dann komplett ab und fange dann eigentlich nur noch an, so Floskeln zu sprechen, Sachen, die was man einfach immer wieder sagt. Ja, und das ist halt, sag ich mal, die meisten werden es kennen, wenn man halt einfach geübt ist im Gebet, dann ist das Lobpreisen wie ein Standgas, wenn man gerade nichts einfängt, das fängt einfach an und das geht einfach los. Ja. Und also ein Spruch von mir, der ist dann immer, danke Herr für deine Liebe und Gnade. Danke für deine Liebe und Gnade, danke für deine Liebe und Gnade. Das sage ich nicht einmal, sondern das sage ich 10 Mal. Und dann, wenn es mir dann aber auffällt, dass ich das dann schon, glaube ich, zum 7. Mal in 8 Minuten gesagt habe, dann fange ich auch zum Überlegen. Weil dann denke ich mir, hey, Gott ist es nicht wert, dass ich da einfach nur praktisch beifällig nebenbei einfach nur was vorsorge und eigentlich gerade im Kopf beim Einkauf bin, sondern ich will wirklich mit ihm reden, ich will, dass dieses Gespräch authentisch ist. Und dann überlege ich, ja, Herr, beziehungsweise David, wo fällt dir das eigentlich auf? Wo fällt dir diese Liebe und Gnade Gottes auf im Alltag und in den letzten Tagen? Und da komme ich an Johannes gar nicht vorbei. Johannes ist mir echt unsympathisch geworden in der Vorbereitung der Predigt, weil er so kompliziert ist. Aber ich komme da im Gedanken eben an die Liebe und Gnade Gottes, komme ich an ihm gar nicht vorbei, weil Johannes 3,16 sagt halt genau das. Und das ist so der berühmte Vers der Amerikaner John 3,16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen, ja. Und da, genau da drin finde ich täglich die Liebe und Gnade Gottes. Genau da drin, eben durch Jesus. Ich habe ihn kennenlernen dürfen, er ist unglaublich. Und durch Jesus und sein Kreuzestod sagt Gott, hey, ich habe zwar meine Favorites, das Volk Israel, aber ich will, dass auch ihr heilig seid. ich will in eurer Mitte wohnen und euer Vater sein und ich will, dass ihr meine Kinder seid. Und einfach das zu verstehen, dass Jesus genau das verkörpert, dass Gott sagt, okay, ich will einen Schlussstrich ziehen, diese ganze Distanz, das interessiert mich nicht mehr, ihr seid alle gleichwertig von mir, aber nur wenn sie euch, ich strecke euch jetzt die Hand aus und nur wenn sie es eben die Hand annimmt, dann ist es okay und dann könnt ihr bei mir leben. Aber ich finde, das ist unglaublich. Weil wir waren eben das verlorene Schaf, wollen wir wechseln, genau, wir waren eben das verlorene Schaf und das verlorene Lamm, aber Gott selbst ist gekommen, um uns zu suchen und zurückzuholen zu allen anderen seinen Kindern. Er schenkt uns Identität. Bevor waren wir eben verloren und haben sind nicht in der Dunkelheit umhergetappt. Aber er hat uns eben diesen Namen und einen Platz zum Sein gegeben. Er macht uns zu seinen Kindern aktiv. Ja. Und so möchte ich überleiten zum ersten Abschnitt, den wir heute behandeln, welcher die Überschrift trägt, als Kinder Gottes leben. Wir lesen dazu 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Doch die Menschen, die zu dieser Welt gehören, kennen Gott nicht. Deshalb verstehen sie auch nicht, dass wir seine Kinder sind. Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes. Und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, achtet darauf, dass er rein bleibt, so wie Christus rein ist. Ich finde in diesen drei Versen ist eine ganz klare Struktur zu erkennen. Johannes spricht halt eben über unsere Identität. Die Identität ist so praktisch der Kopf dieser drei Verse. Und erklärt die Frage, wer wir jetzt sind, eben wir sind die Kinder Gottes. Und das halt nur durch seine Liebe und Gnade, die was ich vorher gesprochen habe. Und dann habe ich so das Bild im Kopf gehabt, während ich das gelesen habe, wie wenn Gott durch Johannes da spricht und Johannes steht so um uns herum, legt seinen rechten Arm um unsere Schulter und zeigt in den fernen Horizont der Zukunft. Genau auf den Tag, wenn Jesus wiederkommt und Johannes lächelt vor Hoffnung, Begeisterung und Vorfreude. Der kann gar nicht anders, wenn er da ausschaut. Und er sagt, mein Kind, du darfst dich freuen auf diesen Tag, weil dann sind wir wie er. Endlich dürfen wir voll und ganz bei ihm sein, ohne diese Welt eben als Hindernis zu haben. Und dann habe ich das Bild im Kopf gehabt, dass Johannes jetzt den Arm von meiner Schulter eben nimmt, und vor mir kommt mit beiden ausgestreckten Armen eben meine beiden Schultern berührt, leicht in die Knie geht, wie wenn ich eben so dieses Kind Gottes bin. Und er sagt, ganz liebevoll, sagt er, hey, und bis das passiert, achte darauf, dass du reinbleibst, genauso wie er rein ist. Johannes macht klar, wer wir sind. Er zeigt uns eben diese Perspektive Jesus und den Weg, auf dem wir zu ihm gehen sollen, eben der Weg der Reinheit. Und was ich so besonders an den Versen gefunden habe, dass Johannes beginnt mit, seht, was für eine Liebe. Er bringt zum Ausdruck, dass es nicht um irgendeine Form der Liebe handelt, sondern halt eben um diese einzigartige Liebe. Es handelt sich um eine Liebe, die den Tod überwindet und die Gräber leer stehen lässt. Es ist eine Liebe, die nur der Vater für sein Kind haben kann. Es ist die Liebe Gottes zu seinen Kindern. Es ist die Liebe, die was wir alle spüren dürfen. Und weil er uns liebt, wurden wir zu Kindern Gottes. Warum sage ich hier wurden? Weil wir waren es nicht von Anfang an. Von Natur aus taugt es uns richtig in der Dunkelheit. Uns taugt es, stellt euch mal vor, ich schätze mal, die meisten von euch waren, wo es nur jung waren, heißt nicht, dass es alt hat, aber wo es jünger waren, waren es wahrscheinlich mal in der Disco. Und ich habe es mir vorgestellt, wenn es in der Disco das Licht einschaltet, ist die Atmosphäre nicht mehr so unbedingt da. Dieses ganze Tanzen, dieser ganze Alkoholkonsum, das passiert in der Dunkelheit, weil da fühlt man sich wohl, da sieht man es nicht. Da schaut man nicht so genau hin, was gerade passiert. Und in dieser Dunkelheit sind wir halt umhergewandert. Wir waren nicht von Haus aus seine Kinder. Wenn wir aber nun das Licht der Wahrheit und das Licht Gottes erkennen und er es uns durch Jesus möglich macht, darin zu wandeln, dann ist es wie Adoption. Gott adoptiert uns. Auch wenn wir von ihm gemacht sind, auch wenn wir seinem Ebenbild entsprechen, er muss uns wieder neu adoptieren, weil wir haben uns vorher zu Zeiten Adams gegen ihn entschieden. Wir haben gesagt, okay, wir enteignen uns als seine Kinder, wir wollen es nicht mehr. Ja. Und Gott hat das respektiert und hat gesagt, passt, kein Problem, leb du. Aber Gott hat gesagt, hey, ich merke das, dass es ein paar gibt, die wirklich wollen, und hat halt eben Jesus dafür in unser Leben geschickt. Und Gott nimmt halt uns in seine heilige Familie auf. Aber vorher müssen wir uns, wie gesagt, für Jesus entscheiden. Denn ohne ihn, den Wegweiser, finden wir gar nicht zum Licht des Vaters. Weil halt Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und niemand zum Vater kommt, als wie durch ihn. Ich finde die Botschaft von Johannes eigentlich cool. Ich bin ein Kind Gottes. Da, wo sie aber dennoch für mich die Fragen stellten, war ganz primitiv gesagt, wenn ich eben das Kind Gottes bin, dann sage ich mal, da will ich es gleich so einfach nehmen. Weil er sagt, ja, wir sollen reinbleiben, so wie Jesus rein ist. Aber warum ist es überhaupt wichtig, als Kind Gottes rein zu bleiben? Meine Kinder machen ja auch Fehler, nicht? Ich meine, meine Sünden sind mir vergeben, Sünde identifiziert mich nicht mehr, ich bin ein Kind Gottes und ich bin ja ein neuer Mensch, warum muss ich jetzt unbedingt reinbleiben? Jesus hat mich reingemacht. Und dazu würde ich gern Verse 4 bis 8 lesen, weil Johannes sagt da was dazu. Wer sündigt, missachtet das Gesetz Gottes. Denn Sünde bedeutet immer Auflehnung gegen Gottes Gesetz. Und ihr wisst, dass Jesus kam, um die Sünden der Menschen wegzunehmen, denn er ist ohne Sünde. Wer also mit ihm lebt, sündigt nicht. Wer aber weiter sündigt, hat ihn nicht erkannt oder nicht begriffen, wer er ist. Liebe Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer handelt, wie es dem Willen Gottes entspricht, ist gerecht, wie Christus gerecht ist. Aber wenn Menschen sündigen, zeigt das, dass sie zum Machtbereich des Teufels gehören, der von Anfang an gesündigt hat. Doch der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. Unfassbar eigentlich. Das heißt, wir sollen nicht versuchen, rein zu bleiben, um Kinder Gottes zu sein. Wir sind Kinder Gottes, weil wir reingewaschen wurden. Oder reingewaschen sind. Blick mal nur mal auf Vers 6 genau. Wer mit ihm lebt, sündigt nicht. Heißt das jetzt, wenn ich sündige, lebe ich eigentlich nicht mit Christus und Christus nicht in mir? Ist diese ganze Gotteskindschaft eine reine Illusion, ein falsches Versprechen? Ich meine, wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass Johannes in Vers 6 weiter ausführt. Aber wer weiter sündigt, hat ihn nicht erkannt oder nicht begriffen, wer er ist. Da geht es um das Weitersündigt. Johannes differenziert. Er unterscheidet die Schafe von den Wölfen in den Schafsfällen. Es geht ganz konkret um das kontinuierliche Sündigen. Eine Sünde zu begehen ist etwas ganz anderes, als ständig zu sündigen. Selbst die treuesten Christen begehen heute dann manchmal Sünden, aber sie halten nicht an einer bestimmten Sünde fest und entscheiden sich nicht absichtlich, sie zu begehen. Ein Christ, der eine Sünde eben begeht, der wird sie bereuen, der wird sie bekennen und Vergebung empfangen. Menschen, die ständig sündigen, bereuen ihr Tun nicht. Und deshalb bekennen sie einer Sünde nicht, werden auch dadurch keine Vergebung empfangen. Und solche Menschen stellen sich gegen Gott. Auch wenn es nur so sehr beteuern, dass religiös sind. Ich glaube, das kennen wir alle, solche Gespräche haben die meisten von uns schon geführt. Dieses, ja, ich glaube eh, dass da was ist. Und ich bin eh ein guter Mensch, weil ich will ja kein was Schlechtes. Und ja, ich tue Spenden. Was habe ich sonst noch gehört? Ja, ich habe noch keinen umgebracht. Genau, das ist auch so ein Standardsatz. Aber wenn diese Menschen nur wüssten. Und solche Menschen stellen sie eben, wie gesagt, genau gegen Gott. Ihr und der Johannes predigen in dem Fall kein Perfektionismus, sondern eigentlich nur Wahrheit, weil ihr alle, die ihr da sitzt, der Tobi, die Silvia, wir alle sündigen in irgendeinem Punkt in unserem Leben. Aber das Wichtige ist, wir sind auf Christus ausgerichtet. Wir sind auf Jesus allesamt ausgerichtet oder sollten auf ihn ausgerichtet sein. Und diese Sünde, an der halten wir nicht fest, sondern wir machen einen Abschnitt, daher mal, die Sünde wurde begangen. Wir kehren um von dieser Sünde, wir gehen zu Gott und sagen, hey Vater, ich habe das gemacht, bitte vergib mir. Und wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns vergibt, weil er genau das uns bewiesen hat mit dem Tod von Jesus. Aber wenn Menschen eben sündigen, in Vers 8, aber wenn Menschen sündigen, zeigt das, dass sie zum Machtbereich des Teufels gehören, der von Anfang an gesündigt hat. Wenn wir Sünde in unserem Leben erlauben, also das praktisch wirklich ausblenden, dann sagen wir, okay, Hausnummer, ich weiß, dass ich eigentlich viel Alkohol trinke, dass ich regelmäßig Alkohol trinke und dass der Alkohol das ist, das, was mir am Laufen hält. Aber es stört mich nicht so, weil es Tetrapack vom Wein, der billige Wein vom Billa, den stelle ich weit genug in Decken, dass er gar nicht mehr aufhört, dass er schon fast ausschaut wie Deko. Dann ist er zwar noch da, aber ich ignoriere ihn und eben, er ist noch da, er ist nicht weg. Nur weil ich ihn nicht sehe, nur weil ich ihn nicht beachte, ist er dennoch noch da. Und wenn wir eben diese Sünde in unserem Leben erlauben, so geben wir dem Feind die Chance, mit dem Fuß in der Tür zu stehen. Es ist wie, als würden wir in einer ganz kalten Winternacht in einer ganz warm beheizten Wohnung, machst auf einmal Fenster auf zum Stoßlüften. Ehe, dass du dich versiegst, ist die ganze Wohnung kalt. Ja. Und erlauben wir halt eben der Sünde, erlauben wir Sünde in unserem Leben, das heißt eben, dass wir, also erlauben wir Sünde in unserem Leben und wir bekennen sie gar nicht vor Gott. Ja. Und wir bitten ihm nicht um Vergebung und wir empfangen dadurch auch keine Vergebung, dann wird die Sünde über uns herfallen, wie eben diese kalte Luft. Und im Endeffekt wird sie ganz tödliche Konsequenz haben. Und das ist, glaube ich, eine Wahrheit, die wir uns alle stören dürfen. Vers 9 und 10, da sagt Johannes, wer zu Gott gehört, sündigt nicht, weil Gottes Leben in ihm ist. Deshalb kann er nicht mehr sündigen, denn er ist von Gott geboren. Daran ist erkennbar, wer ein Kind Gottes und wer ein Kind des Teufels ist. Wer nicht nach Gottes Willen handelt und seinen Nächsten nicht liebt, der gehört nicht zu Gott. Eigentlich eine richtig, richtig, richtig krasse Aussage. Johannes differenziert ganz klar eben dieses Aussortieren der weißen und des schwarzen Schafes eben in dieser Herde. Er sortiert ganz klar aus. Aber ich habe dennoch ein bisschen lachen müssen, weil ich es gelesen habe, weil mir dazu was eingefallen ist. Ich habe bewusst darüber nachgedacht, ich gesagt, wo fällt mir das wieder in meinem Leben auf? Also wo sehe ich das heute? Und da habe ich erkannt, dass wenn wir zu Gott gehören, dann wir uns mehr oder weniger unbewusst der Unverträglichkeit aneignen. Mittlerweile sind ja Unverträglichkeiten in, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, die Jungen wissen das. Man hat schon mal probiert, dass beim Mäcki einen normalen Kaffee Latte bestößt. Die schauen die volle Erwartungshaltung an, weil da kommt sicher noch was. Weil es muss halt heute der Kaffee Latte mit Sojamilch oder Hafermilch sein. Es ist alles so in und das ist alles so neu und trendy. Und das machen wir halt, weil jeder Zweite auf einmal Intoleranz hat. Eine Laktoseintoleranz. Aber irgendwie verhält es sich mit Sünde und Intoleranz gleich. Weil ich werde nicht täglich einen halben Liter Milch trinken, weil dann habe ich Bauchweh und mir geht es nicht gut. Milch vertrage ich nicht, Sünde genauso wenig. Und ich habe als Kind Gottes eben eine Sündenunverträglichkeit. Und die ist ganz klar erblich bedingt. In Vers 10 wird Johannes ganz praktisch und das werden wir dann auch im zweiten Abschnitt, den wir uns in Kürze anschauen. Vorher möchte ich aber nur ein kleines Fazit aus dem Thema, wir sind Kinder Gottes ziehen oder leben als Kinder Gottes. Als Kinder Gottes auf dieser Erde dürfen wir uns auf ein Wiedersehen mit Jesus freuen. Wir dürfen uns täglich in Erinnerung rufen, dass wir halt nicht erst dann seine Kinder sind, wenn er wiederkommt, sondern wir sind jetzt schon seine Kinder. Und bis er wiederkommt, sollen wir in Reinheit auf ihn warten. Wir sollen eben im Licht Gottes leben und Sünde nicht erlauben, sich an uns klammern zu können. Wir dürfen Jesus dadurch ähnlicher werden und wenn wir fallen, dürfen wir als echte Kinder unseren Vater darum bitten, uns aufzuhelfen und uns den Schmutz von den Knien und von den Ellbogen abzuklopfen, wie ein echter Vater das tut. Und er wird treu und gerecht sein und uns reinigen von allem Unrecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben. Das war der Silvia Predigt to go vor 2 Wochen. Kommen wir zum zweiten Abschnitt der Predigt. In der Neues Leben Übersetzung steht vor dem Abschnitt die kleine Überschrift Liebt einander. Das ist einer der Gebote, die Jesus uns zu seinen Lebzeiten gab. Jesus spricht über dieses Gebot in der Bergpredigt und sagt, dass halt für uns Kinder, für uns Christen nicht dasselbe gilt wie für die Welt. Und ich zitiere, Jesus sagt, für euch aber gilt, damit spricht er uns an, und sagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Matthäus 5, Vers 48. Im Licht Gottes sollen wir verändert werden, um ihnen ähnlich zu sein. Lesen wir weiter in Vers 11 bis 16. Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir sollen nicht sein wie Kain, der dem Bösen angehörte und seinen Bruder tötete. Und warum tötete er ihn? Weil die Taten Kains böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wenn wir die anderen Gläubigen lieben, beweist dies, dass wir vom Tod zum ewigen Leben durchgebrochen sind. Wer aber die Brüder nicht liebt, der ist immer noch tot. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben in sich trägt. Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Was sagt Johannes da? Für mich war es ganz klar eigentlich, und das habe ich auch so aufschreiben dürfen. Johannes sagt ganz klar, dass Liebe kein Gefühl ist, sondern Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist eine tatkräftige Entscheidung. Und so ist es Gnade, so ist es Vergebung, aber so ist es auch Hass. Aber warum sagt Johannes, dass die Welt uns hassen wird? Naja, wenn wir, wie bereits erwähnt, Gott ähnlicher werden, so werden wir gerechter und heilig. Wir sind dann einfach nicht mehr versteckt unter diesem Tarnmantel weltlicher Verhaltensweisen. Wir fallen dann auf. Wir halten dann dieser ungerechten Welt einen gerechten Spiegel hin, in der sie eben erkennt, wie fehlerhaft und böse sie ist. Und sagen wir es immer ehrlich, keiner hört das gern, dass das, was er gerade tut, falsch ist. Johannes gibt uns ein Werkzeug in den Versen 14 bis 15, mit dem wir heute eben uns selbst prüfen können. Wir sollen prüfen, ob wir in den Augen Gottes tot oder lebendig sind. Und das anhand der Liebe zueinander. Es steht mir förmlich die Nackenhaare auf, eigentlich, wenn ich daran denke, dass ich irgendwann vor diesem gerechten Vater, vor diesem gerechten Gott stehe und er mir einen Mörder nennt, weil ich halt mich dazu entschieden habe, jemanden zu hassen. Aber wenn dieser Mensch mir Schlechtes getan hat und ich eigentlich noch Gerechtigkeit trachte. Es ist wirklich, ich glaube, es gibt kein erschreckenderes Gefühl. Weil Hass ist meiner Meinung nach ein Akt der Eitelkeit und des Stolzes. Man sagt immer, der Gescheitere gibt nach, aber oft damals halt nicht. Oft sind wir so verbissen auf diese Menschen und wissen es gar nicht besser und hassen sie dann auch unterbewusst. Wir wünschen diesen Menschen nichts Gutes und das ist genau das, was Jesus nicht von uns möchte. Johannes sagt, nehmt sich ein Beispiel an Jesus. Er hat wahre Liebe uns zuteil werden lassen. Und eben dieses Wort wahre Liebe, da habe ich an den Dynamisunterricht denken müssen, weil da beim ersten Mal haben wir Daria und Simon Reicher, das ist ein Pastoren-Ehepaar aus Marseille, und die haben wir zu Gast gehabt, eben als Lehrer. Und da habe ich daran denken müssen, der Simon ist Österreicher, Daria eigentlich auch, wovon dann beide jetzt mittlerweile Deutsche, sie ist Deutsche und... Ja, und der Simon hat dann einfach erzählt, wahre Liebe, eben im Kontext der Nächstenliebe, hat ein bisschen von seiner Familie erzählt. Und er hat so gesagt, es ist Liebe, wenn ich meiner Frau sage, wie schön das sie ist. Es ist Liebe, oder es war Liebe, die ihn dazu veranlasst hat, stundenlang mit seiner Frau zu kuscheln. Er sagte aber auch, dass es wahre Liebe war, die ihn um 3 Uhr morgens aufstehen ließ, um seinen Neugeborenen das Fläschchen zu geben, nachdem seine Frau schon 2 Mal in der Nacht aufgestanden ist. Er sagt auch, dass es wahre Liebe war, die es möglich machte, seine Kinder und seine Frau zu pflegen. Er hat, glaube ich, 4 Töchter, als allesamt krank waren, außer er. Und es ist eine wahre Liebe, die Jesus zur Kreuzigung trug. Es war nicht das Gefühl, das so schön war, uns Menschen gegenüber, dass er wie beim Ohrlöcherstechen es gar nicht mitgekriegt hat, dass die Römer gerade sein Fleisch mit Nägeln durchbohren. Es war eine Entscheidung, uns zu lieben, die das alles möglich gemacht hat. Jeder Nagel, jedes Mal hinfliegen, jedes Mal. Er hat gesagt, ich habe die Vollmacht auf Erden und im Himmel. Er hätte jederzeit sagen können, okay, jetzt ist es vorbei. So wie wir oft einfach auszucken, nachdem einfach alles viel zu viel wird, nachdem wir uns Menschen belagern. Und wir zucken dann aus und sagen, jetzt reicht's. Ja? Und wir geben diesem Menschen all unseren Wut. Jesus hat das nicht einmal da. Nicht einmal. Er ist an dieses Kreuz gegangen, er hat gewusst, okay, ich erfülle den Willen des Vaters, wer er erkannt hat und er lieben dürfen hat, wie der Vater uns liebt. Und das sehen hat dürfen, was der Vater darauf vorhat mit ihm, für uns. Und hat sich wirklich dafür entschieden. Johannes schreibt in den Versen 17 bis 20, und so kommen wir dann auch zum Schluss. Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Hieran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit leben und Gott voller Zuversicht begegnen können. Selbst wenn unser Herz uns verurteilt. Denn Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Wahre Liebe äußert sich eben in Taten und Aufopferung eines selbst. Ich will meinem Partner nicht nur sorgen, dass ich ihn liebe, sondern ich will diese Liebe, die was ich ihm gegenüber verspüre, will für ihn greifbar machen. Ich will, dass diese Liebe tagtäglich erlebbar ist. Aber wenn wir uns weigern, denen zu helfen, die in Not sind, wenn wir uns weigern, die zu lieben, also unsere Brüder, die wie wir alle da hierinnen sitzen, wenn wir uns weigern, die zu lieben, dann beschreibt es Johannes, wie wenn wir durchlässig werden würden für die Liebe Gottes. Wir haben dann nicht die Kapazität, die Vollkommenheit der Liebe Gottes zu spüren und aufzunehmen, weil wir aus eigenen Motiven, sei es jetzt Gier oder sonst was, uns dagegen entscheiden, sie weiterzugeben. Es ist praktisch, wie wenn das Fass übergeht und so viel wichtige Liebe einfach verloren geht. Oder das Fass einfach ein Loch hat und nicht dicht bleibt. Aber wenn wir uns eben dazu entscheiden, uns Geschwister hier einander zu lieben, dann wird diese Liebe in Taten erkennbar. Und wir können eben ohne Vorbehalt Gott begegnen. Und das finde ich so cool, wir können ohne Vorbehalt Gott begegnen. Wurscht, was für Sünde das wir tun. Wie gesagt, Sünde definiert uns Christen nicht. In der Sünde bewegen wir uns nicht. Wir lehnen diese Sünde eben für unser Leben ab, weil wir Jesus annehmen. Und dennoch haben wir, das ist ganz menschlich, das habe ich auch hin und wieder, wenn ich dann einfach erzähle und mir fällt auf, hey, das ist nur eine Lüge aus der Vergangenheit, die habe ich jetzt wieder aufgeschnappt, weil es schon so normal ist, aber dennoch ist es eine Lüge, ja, dann bin ich bedrückt. Dann bin ich bedrückt und denke mir, hey, ich bin es gar nicht wert, dass ich jetzt vor Gott komme, ich bin es gar nicht wert, dass ich diese Sünde kann vor Gott gar nicht bestehen, ich kann vor Gott nicht bestehen. Das hat Jesaja auch erkannt. Jesaja hat auch, war auf einmal vor Gott, hat diese Vision vor Gott gehabt, bevor Gott ihn ausgesandt hat und auf einmal merkt er, hey, egal was ich sage, nichts ist Gott ebenbürtig. Das kann ja vor Gott gar nicht bestehen. Und dann müssen ihm zuerst die Sünden vergeben werden, damit halt er vor Gott bestehen kann. Und dieses Bewusstsein eben, hey, wir sind es ja gar nicht wert, das haben wir dann immer, also wirklich oft schon, also ich persönlich oft. Und dann zu wissen, hey, das ist voll wurscht, was ich denke. Weil Gott ist so viel größer wie das, was mein Herz mir gerade sagt. Gott ist so viel größer wie die Gerechtigkeit, die was ich in mir selber verspüre. Und er sagt, ich darf kommen, also darf ich kommen. Gottes Wort ruft uns eben auf, Kinder Gottes zu sein. Gott ruft deinen Namen und bittet dir die Chance, durch seinen Sohn im Licht der Wahrheit zum Leben. Entscheide dich zu lieben, und so kommen wir zum Predigt to go. Entscheide dich zu lieben, wie Jesus sich entschieden hat, dich zu lieben. Entscheide dich zu lieben, auch wenn du meinst, dass du es nicht kannst. Weil ich bin voller Zuversicht, dann wird Gott dir helfen. Gott kennt dein Herz. Und Gott wird dir helfen, deine Liebe spürbar zu machen für die anderen. Und dann gehst du wirklich förmlich aus der Dunkelheit ins Licht. Und so will ich auch schließen mit Gebet. Vater, ich danke dir für deine Liebe und Gnade. Ich danke dir für das, wie groß du bist und ich danke dir für die Möglichkeit, dein Wort weitergeben zu dürfen. Herr, lass uns alle gemeinsam eben aus der Dunkelheit gehen und ins Licht hineingehen. Lass uns einfach in dir wohnen und in Gemeinschaft mit dir sein. Und ich glaube, die Dankbarkeit, die was ich dem gegenüber verspüre, was du für uns gemacht hast, Jesus, ist unglaublich. Und die ist gar nicht begreifbar, ich kann das gar nicht greifen, dass du dich immer wieder dafür entschieden hast, uns so sehr zu lieben. Ich preise dir und lobe dir dafür und danke dir. In Jesu Namen. Amen. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.